DW Menschen und Märkte.
EU-Kommissionspräsident Juncker verhandelt mit Trump. Auch US-Unternehmen leiden unter den Strafzöllen. Tesla-Aktie stürzt ab und der frühere Fiat-Chef ist tot. Das alles erwartet Sie in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Zhang Danhong herzlich begrüßt. Kann ein ausgewachsener Handelskonflikt zwischen Europa und den USA in letzter Minute noch abgewendet werden? Heute kann sich die Frage entscheiden. Bei einem Spitzentreffen im Weißen Haus wollen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump über einen möglichen Ausweg aus dem seit Wochen schwelenden Zollstreit sprechen. Zwar stehen die Zeichen im Vorfeld eher auf Konfrontation denn auf Kompromiss, doch die Chemie zwischen den beiden könnte stimmen. Aus Washington Martina Butler.
Alle Zölle, Barrieren und Subventionen weg. Diesen Vorschlag twittert Donald Trump wenige Stunden vor dem Treffen mit dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Das sei wirklich fairer Handel. Die USA seien bereit, aber die EU wird es nicht sein, unkt der US-Präsident. Ein paar Stunden vorher hat Trump noch über Twitter verkündet, Zölle sind das Großartigste. Er freut sich, dass nun alle reden würden. Alle, die die USA in Handelsfragen bisher unfair behandelt hätten, würden nach Washington kommen, um zu verhandeln. Wie die Gespräche ausgehen, da gibt sich Trump zumindest nach außen hin völlig gelassen.
I think the EU, we're going to be meeting with them fairly soon. They want to see if they can work something out.
Wir treffen uns mit der EU. Die wollen schauen, ob sie etwas ausgehandelt bekommen. Wenn wir etwas aushandeln, ist es gut. Wenn nicht, ist das auch in Ordnung. Diese ganzen Autos, die hier eingeführt werden. Aber es wird etwas Positives rauskommen.
Ganz so locker ist die Sache für Trump allerdings nicht. Wenige Stunden vor dem Treffen mit Juncker kündigte die US-Regierung ein Hilfspaket für Landwirte an. 12 Milliarden US-Dollar sollen die Auswirkungen der Gegenzölle aus der EU, China und anderen Ländern abfedern. Im Jahr der Kongresswahlen brauchen die Republikaner die Rückendeckung der Bauern aus Bundesstaaten wie Iowa oder Wisconsin. Der Sprecher des Repräsentantenhauses Paul Ryan kommt aus Wisconsin. Er kennt die Sorgen beispielsweise der Sojabauern. Die Preise für ihre Produkte sind in den letzten Monaten in den Keller gerauscht. Ryan macht klar, Zölle sind für ihn der falsche Hebel. Er unterstütze Zölle nicht, dies sei nicht die richtige Antwort. Die EU ist für ihn ein Partner. Das Handelsabkommen TTIP wäre für Paul Ryan der richtige Weg gewesen. Doch das hat Trump gleich zu Beginn seiner Amtszeit auf Eis gelegt. Paul Ryan hofft, dass aus den aktuellen Spannungen etwas Positives rauskommt.
Ich bin überzeugt, dass wir Handelsschranken gegenseitig senken müssen. Die haben hohe Zölle in manchen Bereichen auf unsere Produkte. Landwirtschaft ist ein großes Streitthema mit den Europäern, Käse auch. Aber es ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten, um Handelsbarrieren und Hemmnisse abzubauen.
Auf Junkers Gesprächskärtchen stehen die angedrohten Zölle auf Autoimporte ganz oben. Er will eine weitere Eskalation des Handelsstreits verhindern, die Gemüter beruhigen. Dafür könnte er womöglich genau der Richtige sein, erklärt Europaparlamentarier Elmar Brok von der CDU bei einer Stippvisite in Washington.
Ich habe den Eindruck, dass Donald Trump Jean-Claude Juncker persönlich mag, weil Jean-Claude Juncker auch sich nicht immer ans Protokoll hält, eine gewisse Kotterschnauze hat, die Frechheit hat, nicht verbeugt sich vor Herrn Trump. Und dass da eine bestimmte persönliche Achtung besteht.
Ob Trump Vorschläge, die der EU-Kommissionspräsident offenbar im Gepäck hat, interessant findet, ist die große Frage. Als Zückerchen könnte Juncker Vorschläge für eine von Trump gewünschte Reform der Welthandelsorganisation WTO auf den Tisch legen. Er könnte womöglich auch vorschlagen, über ein beschränktes Zollabkommen oder ein Abkommen zur Liberalisierung des grenzüberschreitenden Autohandels zu verhandeln. Für Letzteres müssten aber noch andere Länder wie Japan, China, Südkorea oder Mexiko mit ins Boot geholt werden. Ob und wie Donald Trump damit bewegt werden kann, ist allerdings völlig unklar. Elmar Brok warnt vor einer Eskalation im Handelsstreit.
Ein Trump, der dann allein ist und um sich schlägt, ist auch nicht gut für uns.
Juncker wird alles daran setzen, Trump wieder einzufangen. Das allerdings ist eine Herkulesaufgabe und ganz sicher nicht in einem Treffen erledigt. Aber die Gespräche könnten ein Anfang sein.
Wir bleiben bei diesem Thema. America First ist das erklärte Ziel von Donald Trump. Seit anderthalb Jahren führt er unermüdlich den Kampf Amerika gegen den Rest der Welt. Doch in Zeiten der Globalisierung sind die Fronten nicht so klar getrennt. So treffen seine Strafzölle auch US-Unternehmen. Sebastian Schreiber hat ein paar Beispiele parat.
Scott Harris betreibt eine kleine Whisky-Destillerie im US-Bundesstaat Virginia. 5 Jahre arbeitete er intensiv daran, seine Spirituosen auch nach Europa zu verkaufen. Die Einfuhrzölle der Europäischen Union seien deshalb zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt gekommen, sagt Harris im ARD-Interview.
Leider glaube ich, dass das noch eine Weile so weitergehen wird. Wir haben erwartet, 25% unseres Geschäfts in Europa zu machen. Aber wenn das so weitergeht, verkaufen wir dieses Jahr voraussichtlich gar nichts mehr nach Europa.
Vom Zollstreit gebeutelt sind vor allem auch Unternehmen, die Stahl und Aluminium verarbeiten. Von der Nagelfabrik in Missouri bis zum Bootsbauer in Florida. Mehr als 20.000 Unternehmen bemühen sich darum, von den Importzöllen befreit zu werden. Doch nur wenige haben eine solche Ausnahme von der Regierung bislang erhalten. Kritik an der Zollpolitik kommt auch aus dem Trump-Lager. Der republikanische Abgeordnete Dave Reichert spricht sich etwa dafür aus, mehr solcher Ausnahmen zuzulassen.
Viele Hersteller brauchen ganz bestimmte Produkte aus dem Ausland, die es hier in den USA einfach nicht gibt. Nur so können sie ihre Waren produzieren und Jobs schaffen. Wir bestrafen ansonsten amerikanische Unternehmen dafür, dass sie hier produzieren und keine fertigen Produkte aus dem Ausland einkaufen.
Die Spirale aus US-Zöllen und Gegenzöllen belastet zunehmend auch die amerikanischen Landwirte, denn vor allem die Gegenzölle Chinas, etwa auf Soja oder Schweinefleisch, treffen die Farmer. So auch Russell Boning, ein Landwirt aus Texas.
Wir haben auf unserer Farm gerade Hirse geerntet. Der Marktpreis dafür ist aber in den vergangenen 2 Monaten um 25% gefallen. Jetzt lagern wir die Ernte erstmal und hoffen, dass die Preise wieder steigen. Aber wir sind echte Optimisten und hoffen, dass es aufwärts geht.
Die US-Regierung reagierte nun auf die Not der Farmer und kündigte an, sie mit einem Hilfspaket über 12 Milliarden Dollar zu unterstützen.
Der US-amerikanische Autobauer Tesla hat seine Zulieferer gebeten, Geld zurückzuzahlen, aus Rechnungen der Firmen, die Tesla bereits beglichen hat, berichtet das Wall Street Journal. Die Aktie stürzte ab. Hat Tesla Liquiditätsprobleme? Wenn ja, dann wäre es nicht das einzige Problem, das den Elektroauto-Vorreiter quält. Der nächste Grund zur Sorge ist der Chef persönlich. Denn ähnlich wie der US-Präsident hat sich Elon Musk beim Twittern nicht im Griff. Aus New York, Georg Schwarte.
Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Analyst und Anlageberater dem Boss eines Unternehmens einen offenen Brief schreibt mit dem Rat, hör endlich auf zu twittern. Elon Musk, dem stets etwas vollmundiger daherkommenden Tesla-Chef, ist genau das jetzt passiert. Gene Munster schrieb ihm im Namen vieler Investoren. Diese Woche war es genug und wir hören von Investoren, dass was passieren muss, weil sie an Tesla und an Elon Musk glauben. Aber Teslas Elektromotor stottert. Nichts scheint derzeit wirklich rund zu laufen bei Tesla und Musk. Die Prognosen zu optimistisch, die Zahlen nicht überzeugend, die angekündigte Profitabilität bisher eben nur angekündigt und jetzt das. Was das Wall Street Journal berichtete, dass Tesla Zulieferer offenbar nachträglich um Rückzahlungen für Lieferungen ab 2016 gebeten habe, Begründung, das Unternehmen müsse profitabel werden, soll heißen, es brauche Geld. Bei den Analysten kommt die Sache nicht sonderlich gut an. Tesla kann im dritten Quartal mit so etwas nicht profitabel werden. Wenn das dahinter steckt, dann wird der Markt massiv reagieren. Das ist das Risiko. Sagt Analyst Jamie Orbitine. Und der Markt reagierte. Zu Wochenbeginn rauschte die Aktie zeitweise über 6% nach unten. Elon Musk reagierte ebenfalls via Twitter. Alles ganz anders, sagt er. Außerdem seien solche Verhandlungen mit Zulieferern ganz normal. Bei Tesla und Elon Musk aber ist wenig normal. Das Unternehmen hat seit seinem Börsengang vor 8 Jahren ganze 2 Quartale mit Gewinn beendet. Das Model 3, die große Hoffnung für das Mittelklasse-Segment nach dem Model S und Model X mit enormen Lieferschwierigkeiten. Die Reservierungszahlen gehen zurück von 510.000 auf jetzt 420.000, obwohl sie schon 28.000 ausliefern konnten, sagt Analyst Rajvindra Gill. Dass Tesla-Boss Musk sich zuletzt via Twitter mit Investoren anlegte, Aktienbesitzer, die Tesla-Papiere verkauften, beschimpfte, ein Mini-U-Boot für die Höhlenrettung der thailändischen Kinder offerierte und auf die Ablehnung aggressiv reagierte, nicht hilfreich, sagen Analysten. Aber so sei das bei Tesla jeden Tag. Wenn man pessimistisch sein wolle, könne man sagen, jede Stunde gibt's was Neues, jede Stunde einen neuen Tweet.
If you want to be bearish here, you know, it's like any other day with Tesla. Every hour, if you don't like what you hear, just wait another hour. There'll be tweets, there'll be headlines.
Die Schlagzeilen gerade, nicht sehr vielversprechend. Um profitabel zu werden, müsste das Unternehmen in der Lage sein, ab jetzt jede Woche 5000 Model 3 Elektroautos auszuliefern. Im Juni hat Tesla diese Rate nur in den letzten 7 Tagen des Monats erreicht. Nächste Woche will Elon Musk mitteilen, wie die Produktionszahlen derzeit aussehen, falls er es nicht doch vorher schon twittert.
Bereits am Wochenende hat die Nachricht, dass Sergio Marchionne aus gesundheitlichen Gründen den Chefposten beim Autokonzern Fiat abgeben musste, die Wirtschaftswelt schockiert. Bei einer Operation in Zürich sind unerwartete Komplikationen eingetreten. Heute ist der langjährige Chef von Fiat, Chrysler und Ferrari gestorben. Er wurde nur 66 Jahre alt. Ein Nachruf von Tassilo Forchheimer.
Am Ende war er das Gesicht von Fiat, was wirklich etwas heißen will in dieser Firma, die zuvor vor allem von Mitgliedern der Familie Agnelli geprägt wurde, denen der Reichtum in die Wiege gelegt war, anders bei Sergio Marchionne. Ich bin in den Abruzzen geboren, habe aber die meiste Zeit meines Lebens im Ausland verbracht, erzählte er einigermaßen trocken, ohne große Begeisterung. Immer wieder habe er die Sicherheit des Bekannten für die Unsicherheit des Neuen aufgeben müssen. Ein Leben auf gepackten Koffern, Studium in Kanada, Wohnsitz in der Schweiz, zwischen Turin und Detroit mit guten Kontakten zu den Mächtigen der Welt, mit denen er auf Augenhöhe verkehrte, ohne sich von ihnen vereinnahmen zu lassen. Ich bin kein Professor, kein Wirtschaftswissenschaftler und erst recht kein Politiker. Lange Zeit nutzte Marchionne Gewinne aus dem Ausland, um Verluste in Italien auszugleichen. Ohne den italienischen Unternehmenszweig würde Fiat mehr verdienen, so seine schonungslose Analyse. Die meisten Konkurrenten hätten längst die Notbremse gezogen, meinte der Manager. Was nicht heißt, dass die italienischen Arbeitnehmer unter ihm geschont wurden. Eher im Gegenteil, aus 120.000 Fiat-Beschäftigten im Jahr 2000 sind inzwischen 29.000 geworden. 3 von 4 Arbeitsplätzen wurden gestrichen. Das hat Marchionne in Italien viel Kritik eingebracht. Wir können Autos auch ohne ihn produzieren, meinten aufgebrachte Mitarbeiter noch im Jahr 2012. Tatsächlich ist es wohl so, dass die harten Maßnahmen am Ende die Existenz der Firma gesichert haben. Genauso wie der Ausstieg aus der Allianz mit General Motors, seine wahrscheinlich wichtigste Entscheidung gleich nach dem Einstieg bei Fiat im Jahr 2004. Die Rettung von Chrysler im Jahr 2009 gelang ihm nur dank seines großen Verhandlungsgeschicks mit den Gewerkschaften. Das Vokabular des Klassenkampfes war ihm zuwider. Wir leben nicht mehr in den 60er Jahren. Wir sollten nicht die Zukunft aufs Spiel setzen, indem wir weiter meinen, es gäbe einen Kampf zwischen Arbeit und Kapital, zwischen Chefs und Arbeitern. Wenn Italien dieses Denken nicht hinter sich lässt, werden wir unsere Probleme nie lösen. Sein Stil sei schwer zu kopieren, heißt es. Marchionne habe Unternehmensführung immer als laufendes Geschäft betrieben, als eine Mischung aus Befehlen, Kontrollen und kurzfristigen Löschmaßnahmen, wo immer dies nötig war. Nun müssen andere in seine übergroßen Fußstapfen treten und den Fiat-Konzern nach einer Phase der Konsolidierung in die Zukunft führen. In Sachen Elektromobilität beispielsweise gehört Fiat bis jetzt nicht zu den Trendsettern.
Aus Rom, Tassilo Forchheimer. Mit diesem Nachruf endet unser Podcast. Gerd Georgi in der Technik und Zhang Danghong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.